Lars Vollmer. Zurück an die Arbeit. Wie aus Business-Theatern wieder echte Unternehmen werden. Kennst du dieses Gefühl, einen langen Arbeitstag geschafft zu haben und am Ende gar nicht so richtig zu wissen, was du eigentlich gemacht hast? Meetings, Planungen und Berichte haben dich beschäftigt. Mit deinen eigentlichen Aufgaben bist du kein Stück weitergekommen. Das macht unzufrieden. Mit dieser Unzufriedenheit bist du nicht allein. Immer mehr Menschen fühlen sich insbesondere in größeren Unternehmen nicht mehr wohl. Regeln, Planungen und ständige Meetings lassen ihnen kaum noch Raum für die Arbeit, für die sie eigentlich angestellt sind. Die Strukturen sind starr, die Vorgaben beengend und alles scheint sich gegen neue Ideen oder gar Eigeninitiativen zu stemmen. Kein Wunder, dass immer mehr Fachkräfte ihren Ausweg in der Selbstständigkeit, in kleineren Betrieben und Start-ups suchen. Kleinere Betriebe sind mit ihrer Dynamik und Flexibilität tatsächlich eine ernsthafte Konkurrenz für etablierte Unternehmen. Doch auch die großen Firmen können dynamischer werden. Damit in ihnen wieder wertschöpfend gearbeitet werden kann, muss jedoch die eingefahrene Starrheit durchbrochen werden. Dabei reicht es nicht, in neudeutschem Management-Sprech den Change-Prozess einzuleiten. Es geht überhaupt nicht um das Management, sondern darum, Strukturen und Konzepte von Arbeit komplett zu überdenken. Hier lernst du, wie. Blink Nummer 1. Auf Meetings wird vor allem wertvolle Zeit verschwendet. Um zu verstehen, was in vielen Unternehmen schiefläuft, sehen wir uns zunächst die verschiedenen Arten zu arbeiten an. Denn Arbeit ist nicht gleich Arbeit. Die produktive Arbeit ist es, die den Wert schöpft und damit den Gewinn erwirtschaftet. Jegliche Verschwendung von Ressourcen widerspricht ihrem Wesen. Und doch muss sich die produktive Arbeit immer öfter organisatorischer Zeitverschwendung unterordnen, natürlich auf Kosten ihrer Effizienz. Wie kommt es dazu? Studien bei Toyota brachten drei Arten von Verschwendung zutage: Verschwendung durch Nachfrageschwankungen, Verschwendung durch Überlastung und Verschwendung durch unproduktive Tätigkeiten. Am interessantesten in unserem Zusammenhang ist jedoch eine vierte Art der Verschwendung, das Spielen von Arbeit. Sinnbild dafür sind die zahlreichen Meetings. Informationsaustausch und Koordination, dem diese eigentlich dienen sollen, sind an sich wichtige Dinge. Das Problem ist nur, dass bei den Treffen neben dem eigentlichen Ziel der Wertschöpfung eine Fülle von anderen Angelegenheiten eine Rolle spielen. Insbesondere in großen Unternehmen sind die Strukturen so verzweigt, dass viele Beschäftigte gar keine produktiven Aufgaben haben. Auf den Meetings sind diese Mitarbeiter dann größtenteils damit beschäftigt, sich darzustellen. Sie kommunizieren, um ihre Daseinsberechtigung unter Beweis zu stellen. Mit anderen Worten, sie spielen Arbeit. Das Grundproblem ist, dass Meetings zwar intern vielerlei bewirken mögen, entscheidend für die Wertschöpfung ist jedoch die Wirkung nach außen, und die hat selbst das schönste Meeting eben nicht. Meetings sind also schlicht eine falsche Methode, wenn mehr Wertschöpfung erreicht werden soll. Sie sind überflüssige Inszenierungen. Eigentlich spüren das alle Beteiligten, viele leiden sogar darunter. Trotzdem jagt ein Meeting das nächste. Ähnlich steht es mit Budgetverhandlungen, Mitarbeitergesprächen und diversen anderen internen Kommunikationskanälen. All das viele Reden und Schreiben schafft letztlich keine Werte. Gegenmaßnahmen münden meist in noch mehr Controlling und Reporting und machen alles nur noch schlimmer. Denn all das ist keine Arbeit im eigentlichen, nämlich wertschöpfenden Sinne. Wie aber könnte die Alternative aussehen? Blink Nummer 2. Arbeit und Erfolg müssen neu definiert werden. Interne Kommunikation und Organisation sind nichts Schlechtes. Im Gegenteil, das Ergebnis der wertschöpfenden Arbeit hängt in immer größerem Maße von der Zusammenarbeit im Unternehmen ab. Die Frage ist nur, woran sie sich orientiert. Schaffen Meetings und andere Prozeduren nur Raum für interne Vorgänge, so sind sie kontraproduktiv. Entscheidend ist, dass sich die Zusammenarbeit nach dem nach außen gerichteten Ziel orientiert, also an der wertschöpfenden Arbeit für den Kunden. Dafür aber sind, wie wir gesehen haben, herkömmliche Methoden wenig hilfreich. Die Organisation wertschöpfender Arbeit gelingt am besten, wenn Selbstorganisation und individuelle Freiheit gestärkt werden. Dies darf nicht mit dem Konzept von New Work verwechselt werden, bei dem es vor allem darum geht, die Arbeit so zu organisieren, dass sich alle wohlfühlen. Dafür werden etwa Räume für Mittagsschlaf eingerichtet oder Spielekonsolen angeschafft. Eine sinnvolle Zusammenarbeit im Unternehmen muss aber gar nicht unbedingt lieb, nett und möglichst entspannt sein. Sie muss in erster Linie die Wertschöpfung befördern. Diesem Ziel muss die Organisation folgen. Statt Spielekonsolen sollten Mitarbeiter eher Freiräume für kreative Denkprozesse bekommen. Auch bei der Frage, wann Arbeit erfolgreich ist, müssen wir umdenken. Ein Unternehmen ist nur erfolgreich, wenn erstens die Inhaber, zweitens die Mitarbeiter, drittens die Kunden und viertens die Gesellschaft zufrieden sind. Letztere, weil sich der Wohlstand erhöht und sich die Lebensbedingungen verbessern. Wenn auch nur eine der vier Gruppen missachtet wird, ist ein Unternehmen nicht erfolgreich. Volkswagen zum Beispiel war als Unternehmen erfolgreich. So sahen es zumindest die Inhaber, die Kunden und die Gesellschaft. Aber die Mitarbeiter fühlten sich unter Druck gesetzt und manipulierten Testwerte. Der Erfolg war also kein tatsächlicher, die Arbeit war keine ehrliche und damit kontraproduktiv. Echten Erfolg gibt es nur mit ehrlicher Arbeit. Wir müssen aufhören, uns ständig gegenseitig etwas vorzumachen. Doch genau das tun wir mehr, als wir wahrhaben wollen. Wir spielen Theater. Blink Nummer 3. Statt Werte zu schöpfen, wird immer mehr Theater gespielt. Zu viel von dem, was wir zwischen Arbeitsbeginn und Feierabend tun, wird Arbeit genannt. Dabei ist ein guter Teil der Geschäftigkeit nur Theater, das wir uns gegenseitig vorspielen. Viele Mitarbeiter von Unternehmen werden in unproduktive Rollen gezwängt, zum Beispiel durch die ständige Teilnahme an Meetings, obwohl alle spüren, dass dies keine wertschöpfende Arbeit ist. Die meisten tun nichts dagegen und spielen mit, um nicht aufzufallen. Die meisten dieser Veranstaltungen sind dabei bloße Inszenierungen mit verteilten Rollen, also Theater. Diese Verschwendung von Ressourcen wird beschönigend als Arbeit bezeichnet. Was in Wirklichkeit nur Schauspiel ist, klingt so real und vor allem normal. Dabei hat das ganze Theater im Grunde nur einen Zweck. Es hilft, feste Strukturen aufrechtzuerhalten. Doch eben dies ist nicht mehr zeitgemäß. Mit starren Strukturen, einem Fokus auf interne Prozesse und mit Angestellten, die nur ihre Rollen spielen, können Unternehmen heute nicht mehr erfolgreich sein. Stell dir vor, du sagst als Führungskraft deinen Mitarbeitern, wie sie die Einführung eines neuen Produktes planen sollen, merkst aber, dass deine Anweisungen nicht befolgt werden. Die klassische Reaktion wäre nun, den Mitarbeitern deine Erwartungen noch einmal unmissverständlich nahezulegen, in hartnäckigen Fällen sogar Abmahnungen zu verteilen. Die Mitarbeiter würden sich dem vielleicht beugen, sie wollen schließlich ihren Job nicht riskieren, aber sie spielen nur noch Theater. Die Kommunikation wird unecht und unproduktiv, wovon niemand etwas hat. Was aber, wenn deine Anweisungen einfach nicht richtig waren? Blink Nummer 4. Das Theaterspielen in den Unternehmen verhindert wichtige Modernisierungen. Im letzten Beispiel haben interne Rollenspiele verhindert, dass einzelne falsche Anweisungen korrigiert werden konnten. In vielen Fällen ist es weit schlimmer. Mitunter sorgt die ganze gut geölte Theatermaschinerie dafür, dass veritable Krisen nicht erkannt werden. Sinken etwa die Umsätze oder leidet das Image einer Firma, so werden alle möglichen Managementmaßnahmen eingeleitet, die sich meist nach innen richten. Mitarbeitergespräche sind hier nur ein Beispiel. Aber die wichtigen externen Informationen, etwa aus der Marktbeobachtung oder von Kunden, werden nachrangig behandelt. Dabei ist es nicht das interne Theater. Es sind genau diese Informationen von außen, die die Wertschöpfung wieder erhöhen können. Die wenigsten Unternehmen gehen nämlich pleite, weil die Konkurrenz bessere Produkte anzubieten hätte, sondern weil ihre Organisationssysteme nicht mehr passen. Als Amazon den Buchmarkt mit seinem Online-Versand aufrollte, war sein Vorteil gegenüber herkömmlichen Buchläden nicht in den Büchern begründet, sondern im anders organisierten Vertrieb und Verkauf. Auf neue Tendenzen flexibel reagieren und kreative Lösungen finden, das können jedoch nur eigenverantwortliche Mitarbeiter mit dem entsprechenden Freiraum. Um solche Art wertschöpfende Arbeit zu ermöglichen, müssen Hierarchien abgebaut und Berichtspflichten reduziert werden. Feste Strukturen und Mitarbeiter mit klaren Rollen funktionieren in Zeiten geringerer Dynamik. Ford war Anfang des 20. Jahrhunderts mit der Einführung der Fließbandarbeit so erfolgreich, weil der Markt stabil war, die Nachfrage vorhersehbar und Innovation planbar. Doch in unserer heutigen Wirtschaft ist Dynamik alles. Die Spielregeln ändern sich rasend schnell durch neue Konkurrenten, neue Technologien oder auch neue Gesetze. Nicht das System gewinnt, welches am besten strukturiert ist, auch nicht das effektivste, sondern das dynamischste. Das, was am besten auf Veränderungen reagieren kann. Alle anderen haben maximal einen kurzfristigen Vorteil, was ein Beispiel aus dem Fußball anschaulich zeigt. Mit einem veralteten Libero-Spielsystem wurde Griechenland 2004 überraschend Europameister. Die anderen Mannschaften konnten sich auf diese unerwartete Taktik nicht schnell genug einstellen. Doch Griechenland fehlte die Dynamik im Spielsystem, es gab keine Entwicklung. So konnte das Team nie wieder an den Erfolg anknüpfen. Blink Nummer 5. Arbeitsstrukturen müssen flexibler werden. Die Diagnose lautet also, das Business-Theater steht dringend notwendigen Modernisierungen im Wege. Diese Erkenntnis ist schon mal der erste Schritt hin zu Veränderungen. Außerdem sollten wir uns bewusst machen, dass die Voraussetzung für eine Änderung ist, sich zu öffnen. Insbesondere für die Generation Y. Vertreter dieser Generation sehen Hierarchien kritisch. Das Y steht für die aufsässige Frage Y. Sie lieben Dynamik und wollen selbstbestimmt arbeiten. Statt Dinge auswendig zu lernen, haben sie die Fähigkeit erworben, sich bei Bedarf Informationen zielgerichtet zu suchen und notwendiges Wissen selbstständig anzueignen. Diese Generation Y hat keine Lust mehr darauf, Theater zu spielen. Sie will richtig arbeiten. Sie setzt sich inakzeptablen Zuständen nicht widerspruchslos aus und fügt sich in keine Rolle. Die alten Strukturen und festgefügten Hierarchien passen nicht zur Generation Y. Sie engen deren Selbstbestimmung ein. So kommt es durchaus vor, dass jemand das tägliche Meeting kurzerhand schwänzt, um in dieser Zeit sein Projekt voranzubringen. Die Arbeitsstrukturen müssen sich dieser Generation anpassen. Das heißt vor allem flexibler werden. Dem stehen jedoch meist etliche Hürden im Weg. Das beginnt bereits beim Selbstverständnis des Unternehmens, das oft zu wenig nach außen und stattdessen zu sehr auf die inneren Hierarchien ausgerichtet ist. So sollte es nicht darum gehen, der größte Autobauer der Welt zu sein, sondern die besten und innovativsten Autos zu bauen, egal mit welcher Struktur und welcher Hierarchie. Nur so wird die Generation Y begeistert. Auch gilt es, zwischen Daseinszweck und Aufgabe zu unterscheiden. Der Daseinszweck eines Verlages ist es zum Beispiel, Inhalte zu verarbeiten. Dieser bleibt gleich. Die Aufgaben können sich jedoch ändern, etwa durch neue Medien. Die Organisationsstruktur muss zur Aufgabe passen und, wenn nötig, verändert werden. Dies bedeutet, es gibt nicht die beste Organisationsform, sondern die passende für eine spezifische Aufgabe eines bestimmten Unternehmens. Die Strukturen müssen auf der Arbeitsebene entwickelt werden, nicht im Management. Wenn stets hinterfragt wird, was eigentlich erreicht werden soll, werden die Strukturen automatisch flexibel. Damit das klappt, müssen aber noch einige überholte Ansichten korrigiert werden. Blink Nummer 6. Anstelle des Wissens wird das Können immer wichtiger. Und Könner wissen am besten selbst, wie sie sich organisieren. Lange Zeit hieß es, wir leben in einer Wissensgesellschaft. Doch diese Zeiten sind vorbei. Wissen ist heutzutage in der Regel ubiquitär, also überall vorhanden. Es ist also nicht mehr so entscheidend wie früher, etwas zu wissen. Wichtiger wird, etwas zu können. Wir leben also in einer Könnergesellschaft. Wissen ist rational, es kann vermittelt werden. Können aber ist eine Sache des Körpers und des Gefühls, es hängt am Individuum. Können kann nicht von einem Lehrer vermittelt werden wie Wissen. Man erlangt es selbst, indem man Fertigkeiten erlernt, Erfahrung erwirbt, Rückschläge erleidet. Statt den Unterweisungen eines Lehrers bedarf es dabei eher der Anleitung eines Meisters. Ein gutes Beispiel für angewandtes Können ist das Unternehmen Apple. Die Mitarbeiter des Konzerns wissen nicht mehr als die Konkurrenz, aber sie können etwas anderes, nämlich ein spezifisches Design und damit ein besonderes Lebensgefühl kreieren, Das macht den Erfolg von Apple aus. Ein Unternehmen braucht also Könner. Sie müssen an den richtigen Stellen sitzen. Weiter gilt es, Feedback von Kunden ernst zu nehmen. Was zählt, ist das Zusammenspiel von Organisation, Könnern und Informationen von außen. Ein Unternehmen ohne Könner wird keinen Erfolg haben, aber Könner ohne die richtige Struktur und Anstöße von außen auch nicht. Entscheidend ist, was die Kunden wollen. Die Könner müssen darauf reagieren und eine entsprechende Struktur und Organisation aufbauen, situativ und selbstorganisiert. Vom alten Planungsdenken muss Abschied genommen werden. Komplexe Situationen sind nicht vorauszuplanen. Ihre Steuerung verlangt Gespür und Dynamik. Man stelle sich vor, ein Unternehmen richtet Computernetzwerke ein. Dabei gilt es zuallererst zu verstehen, was der Kunde überhaupt will. Braucht er kleinere Netzwerke, dann müssen eben kleinere Teams ran. Will er eine Neuerung, dann setzt sich der Außendienstmitarbeiter mit den Entwicklern an einen Tisch. Fertige Lösungen und eingespielte Verfahrensweisen sind nicht mehr zeitgemäß. Statt Regeln gibt es Prinzipien, die je nach Situation angewendet werden. Ein solches Prinzip ist, dass die Könner sich selbst organisieren. Nur so können Unternehmen heute erfolgreich funktionieren. Also Schluss mit dem Theater. Gehen wir zurück an die Arbeit. Danke, dass du dir unsere Blinks zu dem Buch Zurück an die Arbeit angehört hast. Die Kernaussage lautet: Arbeit ist nur Arbeit, wenn sie wertschöpfend ist. Alles andere ist Theater. Wenn aber Theater die Unternehmen bestimmt, was gerade in großen Firmen häufig der Fall ist, werden diese langfristig nicht bestehen können. Es gilt, wahre Arbeit wieder in den Vordergrund zu stellen. Dafür müssen die Strukturen flexibler gestaltet und Freiräume geschaffen werden. Die interne Perspektive darf nicht länger den Blick auf die wichtigen Signale von außen verstellen. Wie haben dir unsere Blinks gefallen? Schreib uns deine Meinung an remember@blinkist.com mit dem Betreff Zurück an die Arbeit. Wir sind gespannt auf deine Gedanken.